und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt Dr. Lukas Staffler. Hallo Lukas.
Hallo Johannes, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst zu kommen. Du bist selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck, spezialisiert auf Compliance, Digitalwirtschaftsrecht und auch auf das Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich Strafrecht. Da bist du sogar Oberassistent an der Universität Zürich für Strafrecht und Strafprozessrecht. Wir haben uns unlängst kennengelernt, als wir gemeinsam eine Verteidigung gemacht haben von zwei Familienmitgliedern, die gemeinsam angeklagt waren, im Rahmen der Verfahrenshilfe. Das muss ich kurz erklären. Verfahrenshilfe gibt es also immer dann, wenn man quasi als Rechtsanwalt jemanden zugewiesen wird, der sich eine Verteidigung selbst nicht leisten kann, und haben da gemeinsam diese Familienmitglieder recht erfolgreich verteidigt. Ich mache das nur, wenn ich dazu bestellt bin. Du bist da der absolute Spezialist, der auch gern Mandate annimmt im Strafrecht. Und genau deshalb bist du der perfekte Gast für die heutige Podcast-Folge. Wir haben uns eigentlich dazu entschieden, zwei Folgen zu machen. Einmal heute, in der wir uns damit beschäftigen, was ein Beschuldigter im Strafverfahren zu erwarten hat. Und in einer zweiten Folge, wo wir dann die Rolle wechseln und uns die Frage stellen, was kann man als Opfer einer Straftat denn machen? Was fasziniert dich denn eigentlich so am Strafrecht, dass du das zu einem Kerngebiet deiner Tätigkeit gemacht hast?
Ich glaube, lieber Johannes, Strafrecht ist eines der ganz, ganz großen Herausforderungen, wo es um die Performance des Rechtsanwalts in dem konkreten Moment geht, wo die Gerichtsverhandlung losgeht. Da braucht es die rhetorische Versiertheit, die Aktenkenntnisse und alles, was in diesen 20 Minuten, in diesen 2 Stunden, je nachdem wie lange die Hauptverhandlung passiert, das ist da ganz, ganz relevant. Die Performance ist da ausschlaggebend und das ist eigentlich die Action, wenn man so als Rechtsanwalt sagen will, wo man wirklich auf Leistung hin will, und mir gefällt diese sportliche Herausforderung, in diesem Moment wirklich zu fighten.
Sehr gut, und das ist wahrscheinlich auch genau das, was sich die Mandanten erhoffen und erwarten. Ja. Jetzt ist es so, dass es oft schneller gehen kann, als man sich das selbst denkt, und eine Strafanzeige flattert ins Haus und man ist plötzlich Beschuldigter, vielleicht auch davon ein bisschen überrascht. Dementsprechend die Frage an dich: Erstens, wie erfahre ich das denn überhaupt, dass ich Beschuldigter in einem Strafverfahren bin, und was sollten meine ersten Schritte sein, wenn es soweit kommt?
Genau, beim Strafverfahren ist es doch so, dass auf einmal ein ganz, ganz erheblicher Eingriff ins Privatleben passiert. Man ist auf einmal konfrontiert mit einem behördlichen Dokument, wo es heißt, Achtung, man wird einer Straftat beschuldigt, oder noch viel schlimmer, es stehen die Beamten vor der eigenen Haustür, vor dem eigenen Büro und bringen einen Durchsuchungsbefehl mit und gehen wirklich in die eigene Wohnung rein, in die Gebäude rein, in die Örtlichkeiten rein, ins Büro rein und dürfen Sachen durchsuchen. Es ist ein ganz erheblicher Eingriff ins Privatleben und sozusagen rechtlich gesprochen in die Grundrechte. Und deswegen ist es als erstes mal ein Schockmoment, wo man völlig überfordert ist. Mit solchen überfordernden Situationen spielt ja natürlich auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Es geht um einen Überraschungsmoment, weil man da was findet. Das ist meistens der Moment, wo man von solchen Ermittlungsschritten überhaupt erfährt. Und deswegen ist der erste Tipp, was man soll hier berücksichtigen: Ruhe bewahren, keine vorschnellen Aussagen machen, denn alles, was man da sagt, kann aktenkundig festgehalten werden. Das heißt, durchschnaufen, Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen, Aussage verweigern, ganz, ganz wichtig, und den Kontakt mit dem Rechtsanwalt suchen. Man soll sich an die Polizei wenden und sagen, darf ich meinen Anwalt anrufen, wenn die Polizei vor der Tür steht, schauen, dass man sich Hilfe holen kann in so einer Paniksituation.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt mit der Aussageverweigerung. Jetzt haben viele Leute den Reflex, sie werden einer Straftat beschuldigt. Ich muss mich sofort rechtfertigen und ich muss zeigen, ich lege alles auf den Tisch, was ich weiß. Aber da weißt du es besser, dass das oft nicht die beste Taktik ist.
Genau. Grundsätzlich muss man Folgendes beachten, dass bei solchen Anschuldigungen natürlich der erste Reflex ist, sich sofort zu verteidigen und irgendwas dagegen zu sagen oder sich zu rechtfertigen. Warum ist das in diesem Moment unklug? Erstens, man ist in Panik, in diesem Moment vielleicht sogar überfordert. Man muss solche Sachen sich in Ruhe überlegen, wie man das erklären will und was man da sagen will. Man muss sich in Ruhe und mit Hilfe vielleicht auch von einem Rechtsanwalt die Aktenlage anschauen. was sind die Vorwürfe, wer sagt was und dann mit dem Anwalt vielleicht auch reden, was ist eine vernünftige Strategie, gebe ich es zu, verweigere die Aussage, lege meine Sichtweise dar, rechtfertige mich und dann schön abwägend entweder in einer schriftlichen Stellungnahme oder in einer mündlichen Beschuldigteneinvernahme seine Sichtweise darlegen und zwar in einem Moment, den man sich selber aussucht und nicht, wo man sozusagen überfordert ist, weil man in diesem Moment vom Eindruck von der Polizei und von der Hausdurchsuchung vielleicht zu Aussagen hingeht, die man später eben bereut.
Was meinst du damit, die man später bereut?
Es ist so, dass das Strafverfahren grundsätzlich in zwei Phasen zu denken ist. Und zwar erstens die Ermittlungsphase, wo die Staatsanwaltschaft die Verfahrensführung hat und die Beweise sichert. Und auf der anderen Seite die Hauptverhandlung, wo die Beweise dann vorgelegt werden und dann das Gericht sozusagen sich den ganzen Fall nochmal anschaut im Angesicht und in Anwesenheit des Angeklagten. Und wenn der Angeklagte oder der Beschuldigte vorher im Akt was gesagt hat, was er vielleicht in einem schlechten Moment gesagt hat, wo er zu schnell und unüberlegt was gesagt hat, was vielleicht nicht stimmt und dann in der Hauptverhandlung sich plötzlich anders verantwortet und was anders erzählt oder in Details abweicht von der vorherigen Aussage, dann könnte das ihm zum Nachteil gereichen. Denn natürlich zentrale Sachen bei Zeugenaussagen und Beschuldigtenaussagen ist die Glaubwürdigkeit. Und wie wird die Glaubwürdigkeit überprüft? Es wird geschaut, was hat man vorher gesagt im Ermittlungsverfahren und was wird dann tatsächlich in der Hauptverhandlung behauptet. Und wenn es kongruent ist, also deckungsgleich, inhaltsgleich ist, spricht es viel für Glaubwürdigkeit. Und wenn es auf einmal eine komplett andere Geschichte wäre, dann spricht es natürlich gegen die Glaubwürdigkeit. Wieso sollte man jemanden glauben, der zuerst A behauptet und dann später B?
Gut, jetzt gehen wir einfach einmal davon aus, der Klient berücksichtigt das, was du gesagt hast, also insbesondere diese Aussageverweigerung am Beginn, kommt zu dir in die Kanzlei und ihr habt die erste Besprechung gemeinsam. Was besprecht ihr da? Und zwar nicht nur auf der rein rechtlichen Ebene, sondern auch irgendwo auf der menschlichen Ebene, weil das macht ja etwas mit einem, wenn man plötzlich beschuldigt wird.
Richtig, Johannes. Es ist da als Verteidiger ganz essentiell, ein menschliches Gespür zu entwickeln. Wie sind die Leute drauf und wie hole ich sie ab? Juristen, da sind wir bekannt dafür, dass wir sehr nüchtern, sachlich oft sind und wir müssen diese emotionale Ebene sozusagen schauen abzuholen und die für uns nützlichen, sachlichen Informationen rauszuholen, um zu einer rechtlichen Einschätzung zu kommen. Es ist gerade aber im Strafrecht unglaublich schwierig, weil es mit Emotionen behaftet ist. Und gerade wenn man beschuldigt wird, vielleicht auch zu Unrecht beschuldigt wird oder zu viel beschuldigt wird, ganz, ganz schwierig, die Leute dort abzuholen. Meiner Meinung nach ist mal wichtig, dass die Leute grundsätzlich erzählen dürfen, dass sie wirklich einmal auch angehört werden, das hilft relativ viel und es muss dieses Gespräch gerade im allerersten Moment darauf hinauslaufen, Vertrauen aufzubauen, denn letztlich legen sie das rechtliche Schicksal, das ihnen blüht, in die Hände des Strafverteidigers. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Johannes? Wie hast du die Erfahrung mit solchen Erstgesprächen?
Also ich sehe das ganz gleich, dass man eben auch nicht nur dem Mandanten jetzt genau erklärt, wie sich das rechtlich darstellt, sondern er braucht auf der menschlichen Ebene eben auch jemanden, der einen quasi an der Hand nimmt und durch diesen Prozess führt. Weil für uns ist es durchaus ein alltägliches Geschehen, dass man auch in den Gerichtssaal reingeht, ja, dass man da Rede und Antwort stehen muss. Für den normalen Menschen ist das eine totale Ausnahmesituation. Und da habe ich halt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es nicht schlecht ist, ein bisschen zu beschreiben, was wird passieren, damit der sich einfach schon besser darauf vorbereiten kann und dann nicht so von der Überraschung gepackt wird, wenn es dann so weit ist.
Absolut, Johannes, da bin ich ganz bei dir. Es ist auch so, solche Strafverfahren, wenn der Staat gegen einen vorgeht, hat man das Gefühl, man hat das eigene Schicksal nicht mehr in der Hand. Was passiert mit mir? Und aus dem Grund ist es unglaublich wichtig, als Verteidiger zu erklären, was sind jetzt einfach nur die formalen Schritte, die passieren, worauf soll sich der Klient einstellen, wie schnell wird das passieren, wie schaut es im Gerichtssaal aus, was ist da der Ablauf, was wird da gefragt werden, wie funktioniert der ganze Ritus. Man kennt es aus den Amerikanern, Serien, das ist bei uns in Österreich anders, aber einfach das Gefühl sozusagen zu nehmen, mit mir passiert jetzt was, muss man in eine andere Ebene führen und zwar, ich bin wieder Akteur, ich kann mein Schicksal mit beeinflussen, das ist glaube ich das Allerwichtigste.
Was kann denn da so das Ergebnis eurer Erstbesprechung sein?
Bei der Erstbesprechung ist es wichtiger, ein Gefühl zu kriegen, wohin die Verteidigungsstrategie gehen kann. Oftmals ist es in diesen Erstgesprächen nicht möglich, sich komplett festzulegen, sondern eine informierte Voraussage zu geben. Das hängt davon ab, auch was im Akt selber drinnen steht. Aber grundsätzlich kann man sich schon einmal verständigen auf einer Ebene, ob man total konfrontativ geht. Das heißt, man verweigert die Aussage und wird den Vorwürfen vehement entgegentreten. Oder es ist auch vielleicht der gegenteilige Ansatz zu wählen, der mehr Vorteile verspricht, wenn etwa alle Fakten ganz klar in eine Richtung deuten, dass er mit einem Schuldeingeständnis arbeitet und in der Richtung einer Diversion hingehen kann.
Wo du jetzt gerade Diversion erwähnst, das ist ja ein Punkt, den nicht immer jeder so genau kennt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass die Staatsanwaltschaft oder wenn es dann das Hauptverfahren schon gibt, das Gericht von der Verfolgung zurücktritt, wenn man quasi einsteht für das, was man gemacht hat und dann auch bereit ist, dafür in gewisser Weise einen Tatausgleich zu schaffen. Ja? Sei es jetzt, dass man eine gewisse Geldstrafe bezahlt oder dass man gemeinnützige Dienstleistung erbringt und so einfach zeigt, ich stehe ein für das, was ich gemacht habe. Vorteil von so einer Diversion, ich bin nicht vorbestraft.
Ganz toll erklärt, Johannes, vielleicht noch in Ergänzung. Die Diversion wird normalerweise nur einmal gewährt. Das heißt, beim ersten einmaligen Fehltritt hat das Gericht die Ermessensentscheidung, also es ist nicht garantiert, aber eine Ermessensentscheidung, so eine diversionelle Erledigung zu gewährleisten, dass man praktisch ohne Vorstrafe aus diesem Hauptverfahren rausgeht, man hat Verantwortung übernommen, aber ist nicht vorbestraft. Und daran sieht man auch, was eigentlich im Abstrakten gesprochen die Aufgabe vom Strafrecht ist. Das Strafrecht ist eigentlich ein Mittel, die Gesellschaft zu befrieden, Frieden zu schaffen. Und wenn es beim ersten Mal sowas vorfällt, dass eine kriminelle Handlung gesetzt wurde, dann sollen die Gerichte und die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit haben zu sagen, wir brauchen nicht den Ausspruch einer Strafe oder einer Verurteilung, um diese Person wieder auf den richtigen Weg zu führen, sondern wir lassen Milde walten und gehen den diversionellen Weg. Das ist Abschreckung genug, die Person hat aus ihrem einmaligen Fehltritt gelernt und die Gesellschaft hat wieder den Frieden.
Wenn mir jetzt diese Wohltat quasi der Diversion nicht zuteil wird und ich muss mich weiter mit diesem Verfahren auseinandersetzen, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, welche Rechte habe ich denn da in diesem Strafverfahren als Beschuldigter?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich möchte jetzt gar nicht alle Beschuldigtenrechte aufzählen, sondern vielleicht nur ein paar wichtige. Und zwar das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist die Unschuldsvermutung, nämlich man gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig, selbst wenn man beschuldigt ist. Das heißt, das Gericht muss sich einen Eindruck machen in der Hauptverhandlung und zu einer Überzeugung gelangen, dass dieser Sachverhalt so passiert ist und dass der auch strafbar ist. Bis dahin gilt man als unschuldig und im Zweifel ist deswegen auch der Angeklagte frei zu sprechen. Ein zweites ganz wichtiges Recht ist das Recht zu schweigen und sich nicht selbst zu belasten. Das bedeutet insbesondere, man muss nicht zugeben, wenn man etwas getan hat. Man kann es zugeben, zum Beispiel im Fall der Diversion, aber man muss es nicht. Und das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede zu unserem europäischen Rechtssystem im Vergleich zum amerikanischen, wo wir ja auch in der Ermittlungsstadium die Lügendetektoren oft sehen, dass man sich einem Lügendetektortest unterzieht. Das geht in Europa nicht, denn man soll jederzeit Herr über die eigene Aussage sein und auch die Aussage glaubhaft verweigern können. Dann das dritte Recht ist vielfältig und das ist das Recht auf einen Verteidiger. Der Verteidiger ist letztlich jemand, der den Beschuldigten beraten soll. Er soll ihm beraten, was sind seine Optionen und so kann der Beschuldigte informiert in diesen Prozess reingehen und wird nicht wie ein Objekt hin und her geschoben im Prozess, sondern kann seine eigenen Aussagen tätigen, seine eigenen Entscheidungen treffen und damit natürlich hängt zusammen auch, er hat das Recht auf Akteneinsicht, er soll wirklich das sehen können, was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, was die Zeugen gesagt haben, was wird ihm vorgehalten, nur dann kann er sich konkret verteidigen.
Das würde ich aus meiner Sicht auch gern betonen, dass die Akteneinsicht einfach wahnsinnig wichtig ist, weil Information ist alles. Ich kann mich nicht vorbereiten, wenn ich nicht weiß, was die Gegenseite alles weiß. Aber jetzt gehen wir im weiteren Ablauf weiter. Es kommt der große Tag der Hauptverhandlung. Wie läuft das Ganze ab?
Die Hauptverhandlung ist letztlich ein Ritual des Rechtsstaates, das nach genau dargelegten und klar strukturierten Regeln abläuft. Als erstes wird die Strafsache aufgerufen, man geht in den Saal rein, jeder nimmt an dem Ort Platz, der ihm zugewiesen wird, und die beschuldigte Person wird zunächst zu den persönlichen Verhältnissen befragt. Das bedeutet, man wird befragt, hat man Sorgepflichten, ist man verheiratet, hat man Schulden, was ist das eigene Einkommen. Das ist wichtig, falls es zu einer Verurteilung kommt und zu einer Geldstrafe auch kommt, dass die entsprechend bemessen wird. Nachdem die persönlichen Verhältnisse fertig sind, fängt das Ritual der nächste Teil an. Der Staatsanwalt legt die Anklage dar, erklärt die Anklage. Wenn irgendwelche Opfervertreter sind, haben die dann auch noch das Wort. Und dann der Moment des Verteidigers, wo er sozusagen sein Plädoyer, sein Eröffnungsplädoyer haltet. Und dann kommt der Beschuldigte zu Wort. Der Beschuldigte wird zur Sache selber befragt. Er kann aussagen, er kann seine Sicht darlegen. Wenn das soweit abgeschlossen ist, ist die nächste Phase der Hauptverhandlung, nämlich das Beweisverfahren. Jetzt geht es darum, wie hat sich der Sachverhalt zugetragen und was wird da alles an Beweise hergebracht. Üblicherweise kommen jetzt die Zeugen rein, werden von außen reingerufen, werden befragt, zuerst durch den Richter, dann durch den Staatsanwalt, Opfervertreter und dann zum Schluss von der Verteidigung. Die Verfahrensführung liegt da immer beim Richter. Der Richter ist da sehr, sehr aktiv, hat die Hauptrolle und versucht, den Sachverhalt anhand dieser Aussagen zu rekonstruieren. Dem Richter liegen die Aussagen vom Ermittlungsakt vor. Er kann dann den Zeugen auch fragen, Moment, da haben sie es ja anders gesagt oder wie haben sie es damals gemeint. Da wird sozusagen nochmal alles erzählt. Und wenn das Beweisverfahren abgeschlossen ist, hat die Staatsanwaltschaft das Wort, haltet das Abschlussplädoyer, die privatbeteiligten Vertreter kommen auch zu Wort. Der Verteidiger macht sein Abschlussplädoyer und seine finale Rede. Und dann das letzte Wort hat der Beschuldigte. Mit diesem Eindruck geht dann das Gericht in seine Urteilsüberlegung rein und manchmal noch kurze Beratung oder sofort erheben sich alle und es wird das Urteil verkündigt. Das Ergebnis des Erstgerichts ist damit dann publik.
So wie du das schilderst, klingt es ja eigentlich nach einem ganz durchstrukturierten Verfahren. Wo kommt jetzt da die Action rein, von der du gesprochen hast?
Das Strafverfahren ist grundsätzlich sehr dynamisch, denn es hat viel mit Menschen zu tun und letztlich ist es dann so, dass gerade im Beweisverfahren sehr, sehr viel passieren kann und zwar auch Unvorhergesehenes passieren kann. Was üblich ist, ist, dass sich Zeugen, wenn sie dann in der Hauptverhandlung erscheinen, sich nicht mehr so stark daran erinnern, was damals passiert ist. Es ist meistens mehrere Monate, vielleicht schon auch ein Jahr oder so vergangen und sich dann nicht mehr an die Details erinnern, die sie bei der Polizei gesagt haben. Sehr, sehr spannend wird es dann, wenn die Zeugen sich auf einmal komplett sicher sind und die Geschichte komplett anders erzählen, dass sie zum Beispiel zunächst Person A beschuldigen und auf einmal Person B. Ich war zunächst eingestellt, dass die Person B da gar nicht beteiligt war und auf einmal wird mit dem Finger auf Person B gezeigt. Man muss sich da auch vorstellen, dass in so einem dynamischen Geschehen in der Hauptverhandlung jetzt nicht eine Unterbrechung dann geben wird, wo ich mich nochmal mit dem Klienten beraten kann, sondern ich muss da intuitiv reagieren und schauen, wie ist die neue Situation zu bewerten und welche Interessen hat hier mein Mandanten, den ich hier schützen muss. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mit einem Schuldeingeständnis start, weil sich mein Mandant an die Situation nicht erinnert hat und dann aber durch die Widersprüche der Zeugen darauf kommen muss, dass ich einen Freispruch verlangen muss, weil im Zweifel der Angeklagte es gar nicht gewesen ist. Das Gericht kann nicht mit jedem Zweifel erhaben nachweisen, dass es der Angeklagte tatsächlich so getan hat. Dann muss ich einen Freispruch verlangen und das ist eine Dynamik und das ist letztlich die Action in solchen Strafverfahren.
Und ich glaube, das, was du da schilderst, sind auch genau die Qualitäten, die gefordert sind beim Verteidiger. Einerseits diese schnelle Auffassungsgabe und andererseits, was ich bei Verteidigern ganz wichtig finde, dass sie potenziell, es muss ja nicht immer so sein, aber potenziell eben auch sehr konfliktbereit sind, wenn es notwendig ist. Als Beschuldigter muss man sich jetzt vor so einer Hauptverhandlung aber noch die Frage stellen, wie bereite ich mich am besten darauf vor?
Da sind meiner Meinung nach drei große Punkte zu nennen. Erstens, man sollte sich mit dem Verteidiger vielleicht kurz nochmal vorher besprechen, um zu erfahren, was passiert da jetzt mit mir und sozusagen das Stresslevel runterzukriegen. Zweitens ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass der Mandant auch den Akt kennt, er kennt seine eigene Aussage, was er bis jetzt getätigt hat und wird dann auch nicht überrascht sein zu hören, was die Zeugen sagen. Und das Dritte ist, er muss dem Richter einen Eindruck geben, dass er das Strafverfahren ernst nimmt. Und das heißt, er zieht sich ordentlich an und tritt auch mit einem demütigen und respektvollen Auftreten auf, um zu zeigen, gut, es geht doch wirklich um was, ich bin bereit, mich dem Verfahren zu stellen und ich nehme den Richterspruch ernst. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
Was kann denn beim Richterspruch herauskommen?
Also wie bereits davor erklärt, nachdem das Beweisverfahren fertig ist und die Plädoyers gehalten wurden, verkündet dann das Gericht seine Entscheidung. Es kann zu einem Freispruch kommen, es kann eine Verurteilung aussprechen im Großen und Ganzen und es geht auch, wenn Ansprüche von Geschädigten ausgesprochen worden sind, auch auf diese ein. Das heißt, am Ende hat man dann die Entscheidung. Das ist in der Praxis relativ schnell, weil es auch wieder sehr ritualisiert ist und deswegen ist es normalerweise, braucht es auch dort den Verteidiger, der das Ergebnis des Verfahrens dann auch dem Beschuldigten erklären kann. Normalerweise hat man dann 3 Möglichkeiten zu reagieren. Man kann das Urteil annehmen, man kann das Urteil mit einem Rechtsmittel bekämpfen oder man kann sich 3 Tage Bedenkzeit nehmen. In der Praxis ist es auch tatsächlich so, dass die Gerichte sagen, wollen sich kurz mit dem Mandanten besprechen, dass man die Verhandlung ganz, ganz kurz unterbricht und dem Mandanten auch erklärt, was ist das jetzt für ein Urteil, was bedeutet das Urteil, wie stehen die Chancen, ist es ein mildes Urteil, sollte man es annehmen oder nicht annehmen. Das sind alles Überlegungen, die man auch da in dem Moment fällen kann, aber üblicherweise ist es doch oft der Brauch, dass man sagt, man nimmt die 3 Tage Bedenkzeit, bevor man reagiert.
Ich glaube, das war jetzt eine ganz perfekte Zusammenfassung, wie sich so ein Strafverfahren gestaltet und was man als Beschuldigter zu erwarten hat. Vielen Dank, lieber Lukas. Wir hören uns auch wieder, wenn wir in der nächsten Folge quasi die Seite im Gerichtssaal wechseln und von der Seite des Beschuldigten rübergehen auf die Opferseite und uns anschauen, welche Rechte man als Opfer einer Straftat hat und was man da alles in einem Strafverfahren machen kann. In dem Sinne, lieber Lukas, bis zum nächsten Mal.
Danke, lieber Johannes, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben, freue ich mich immer über ein E-Mail an podcast@ra-zieler.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.